Als Referent der Amadeo-Antonio-Stiftung, welche Erwartungen hast du denn an diesen Prozess, der jetzt in Magdeburg beginnt, eben aus der Sichtweise von jemandem, der sich wissenschaftlich widmet, Rechtsextremismus, rechtsextremer Ideologie?
Einerseits, dass wir so ein bisschen den Blick auch drauf werfen auf diese neue Form des Rechtsterrorismus, der ja sozusagen dadurch gekennzeichnet ist, dass es sich um Täter handelt, die jetzt nicht unbedingt über eine lange Karriere innerhalb der rechtsextremen Szene verfügen, die aber sich offenkundig über ihre Internetaktivitäten relativ schnell radikalisieren und bis eben dann zum Äußersten gehen. Und das ist ja ein Phänomen, was international ist, und da gibt es natürlich relativ wenig, was schon an Erkenntnissen existiert. Und so ein Prozess hat ja dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen einen Blick auf nicht nur den Täter, aber auch den Täter zu werfen, seine Geschichte und auch vielleicht seine Netzwerke, seine Zugänge. Also dass diese berühmt-berüchtigte Einzeltäter-These vielleicht auch ein Stück weit dadurch vom Tisch kommt, dass man sieht, dass er eben Teil einer Online-Community war. Das Zweite ist natürlich, dass wir auch die Gefährlichkeit dieser ganzen Inhalte, mit denen sich der Täter ja beschäftigt hat, also zum Beispiel den antisemitischen Verschwörungsideologien, dass das einer größeren Öffentlichkeit nochmal bewusst wird, dass es eben dass das kein Spaß ist, sondern dass das im Zweifel purer Terror ist.
Welche Formen muss denn das dann im Prozess, aber eben auch in der medialen und öffentlichen Verarbeitung dieses Prozesses finden?
Das ist ja immer so eine schwierige Geschichte, ne, was sozusagen auch medial von so einem Prozess am Ende übrig bleibt. Das hat man ja beim NSU ganz gut gesehen, auch wenn es dort quasi viele, viele Prozessbeobachter gegeben hat, könnte man natürlich jetzt die kritische Frage stellen, was bleibt, ne? Was sind die Erkenntnisse, die in der Gesellschaft verankert sind? Ich glaube, dass in jedem Fall man schauen muss, dass man eben nicht nur sich den Tathergang anschaut, wie ist die Tat passiert, was ja sozusagen so die strafrechtliche Seite ist, sondern man muss auf jeden Fall auch einen Blick darauf werfen, wie hat sich der Täter radikalisiert. Und da kann man ja nur hoffen, dass das über entsprechende Zeugen, Gutachten und so weiter vielleicht auch an die Öffentlichkeit gelangt.
Elementarer Bestandteil dann einer solchen Analyse ist auch die Auseinandersetzung mit Verschwörungsmythen, unter anderem in den Dokumenten, die der Täter des Anschlags in Halle veröffentlicht hat, aber auch andere Informationen, die zugänglich sind über ihn. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass wir es auf jeden Fall mit einem Täter zu tun haben, der Teil einer Online-Community war. Also das ist im Prinzip eine Community, in der eine Mischform stattfindet. Einmal aus Online-Spielerinnen und Spieler, die sich über Boards und so weiter vernetzen, aber gleichzeitig rechtsextrem äußern und auch entsprechendes Gedankengut teilen. Und die dann beispielsweise auch über Boards sich über ihre Terrortaten weltweit hofieren. Und was wir bei dem Täter aus Halle wissen, ist, dass er auch versucht hat, frühere Terrortaten, zum Beispiel den Anschlag in Neuseeland auf die beiden Moscheen in Christchurch, nachzuahmen, indem er versucht hat, ein höheres Score zu erlangen als beispielsweise der Täter von Neuseeland. Also das heißt, es ist eine absolute Perversion, dass diese Täter sozusagen wie in einem Online-Spiel quasi auftreten, entsprechend ja auch mit der Ausrüstung, zum Beispiel der Helmkamera und so weiter, weil hier wirklich die virtuelle Welt mit der Realität verschwimmt. Also für Teile dieser Menschen ist es wahrscheinlich wie ein Spiel, aber gleichzeitig auch pure rechtsextreme Agitation.
Inwiefern muss das denn dann Berücksichtigung im Prozess finden? Also über welche Zugänge kann sowas überhaupt thematisiert werden dann in diesem Strafprozess?
Das ist eben eine sehr schwierige Kiste, weil das sind keine nationalen Online-Boards oder das sind ja auch keine ausschließlich nationalen Netzwerke, die da eine Rolle spielen, sondern das sind ja alles internationale Boards, zum Teil auch welche, die völlig anonym besucht werden können. Und die Täter, das sieht man ja auch jetzt beispielsweise, der Täter, um den es hier geht, kommt aus Halle in Deutschland. Dann haben wir eben aber auch Täter, die kommen aus den USA, die kommen eben in Neuseeland. Also das geht um die ganze Welt. Und das Gemeinsame, was die Menschen halt haben, das ist quasi nicht nur ihre Leidenschaft zum Spielen, sondern eben auch ihre rechtsextreme ihre Ausrichtung. Und inwieweit man da von einer kriminellen Vereinigung sprechen kann, einer terroristischen Vereinigung, das ist eben das, was auch gerade ja diskutiert wird. Dass wir sozusagen, wenn wir die klassischen Merkmale uns anschauen von Terrorismus, immer wieder, da haben wir sozusagen entweder eine Gruppe oder eben diese sogenannte Lonely Wolf-Theorie, so dieser einsamen Wölfe, einsamen Kämpfer. Und aus meiner Sicht müssten wir hier sehen, dass es hier sich mindestens um eine Mischform handelt, dass sozusagen natürlich zwar einer die Tat ausführt, aber er dies quasi nur ausführen kann, weil er weiß, dass eine Online-Community hinter ihm steht, die ihm zuschaut, die ihm zujubelt und die ihm hinterher sogar bewertet.
Wenn man auf die mörderische Gewalt des Rechtsterrorismus blickt in den letzten Jahren, dann gibt es zahlreiche Orte und Daten, die man nennen muss, zum Beispiel der Anschlag in Utøya und Oslo 2011. Es klang schon an, der März 2019 mit dem Anschlag auf die zwei Moscheen in Christchurch, Oktober 2018 ein antisemitischer Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh. Gibt es denn überhaupt eine Auseinandersetzung damit, welchen internationalen Kontext diese Anschläge haben?
Also wenn man sich die sogenannten Manifeste anschaut, was ja beispielsweise mit Anders Breivik in Norwegen damals auch schon der Fall war, also die Täter hinterlassen ja in der Regel irgendwelche Dokumente, die sie entweder elektronisch oder ausgedruckt an Hinterbliebene schicken, also entweder an Medien oder an Communities, Community-Mitglieder. Meistens werden die dann in den Boards entsprechend hochgeladen. Dann sieht man einerseits, dass es diese Gemeinsamkeit gibt, dass die Täter wollen, dass die Nachwelt weiß, was sie getan haben. Zum Teil ist es dann aber auch wirklich diese absolute krude Verschwimmung zwischen virtueller Welt und reeller Welt, weil zum Teil die Manifeste auch so geschrieben sind, dass es sich anhört, wie als ob man in so einem Computerspiel handelt. Entsprechend, dass dann beispielsweise die Waffen, die man verwendet hat, als Inventar aufgeführt werden oder auch, dass man angibt, und es ist wirklich diese massive Perversion, Menschenhass, dass man eben angibt, wie viele Punkte man kriegt, wenn man bestimmte Menschen tötet, wobei es um puren Rassismus, puren Antisemitismus wirklich geht. Das zweite Merkmal ist aber, dass es eben nicht nur um diese Spiele, virtuelle Welt geht, sondern es geht natürlich auch um diese rechtsextreme Ausrichtung. Und da ist auf jeden Fall zu sehen, die Täterinnen und Täter in der Regel immer rassistisch eingestellt sind, aber auch antisemitisch und so auch sexistisch eingestellt sind. Also dieser Dreiklang, den wir in der Stiftung auch gerne als toxischen Dreiklang bezeichnen, der spielt bei den meisten von Ihnen genannten Taten eine Rolle. Ja, also indem man beispielsweise sagt, aus Sicht der Täter jetzt, dass sozusagen die europäisch-weiße oder amerikanisch-weiße Bevölkerung immer mehr in die Minderheit gelangt, weil sozusagen ein großer Prozess, eine große Verschwörung im Gange ist, der sogenannte große Austausch. Und für die Täterinnen und Täter in der Regel klar, es sind Juden. Und dann wird aber gleichzeitig auch noch eine Schuld auf die Frauen in den heimischen Welten, heimischen Ländern geworfen, dem gesagt wird, die kriegen keine Kinder. Also das heißt, wir haben hier wirklich mit drei Hassformen zu tun, die sich eben in dieser terroristischen Tat verdingen und offensichtlich auch zum Handlungsmotiv werden.
Wenn wir jetzt aus einer internationalen Perspektive auf diese rechtsterroristischen Mordtaten blicken, fern dessen, was jetzt die Analyse des Ideologischen angeht oder vielleicht gar nicht so fern dessen, was heißt denn eine Aufarbeitung, eine gesellschaftliche und aber auch sowas wie strafrechtliche Konsequenzen? Was passiert da aktuell und was passiert vielleicht auch nicht?
Also es wird ja zum einen, wird natürlich jetzt auf Seite der Sicherheitsbehörden sehr international zusammengearbeitet, indem es beispielsweise auf internationalen Sicherheitskonferenzen um diese Themen geht. Und da geht es natürlich auch darum, wie man die Radikalisierung erkennen kann, wie man beispielsweise Frühformen erkennen kann, um eben präventiv die Taten zu verhindern. Das ist das eine, was wir auch sehr begrüßen, dass da nicht jedes Land seine eigene Suppe kocht, weil es eben, wie gesagt, ein Online- und ein internationales Phänomen ist. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass wie bei jeder Terrortat der Betroffenenblick auf jeden Fall stark gemacht werden muss, dass man ähnlich wie beim NSU beispielsweise, dass man wirklich auch den Menschen Raum gibt, sich zu äußern, die Opfer geworden sind von diesen schrecklichen Taten. Da hat Neuseeland sicherlich ganz gut vorgelegt, indem dort beispielsweise das ganze Land wie unter Schock stand, monatelang, und aber auch viele Menschen vielleicht das erste Mal dann auch mal eine Moschee besucht haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, wie es ist, mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu leben. Also man kann ja nur hoffen, ne, dass der Rest der Gesellschaft dann nicht einfach nur symbolisch sagt, nicht in unserem Namen, sondern dass das entsprechend auch wirklich dazu führt, dass man mal schaut, dann ein Stück näher zusammenrücken kann, um eben auch sich als Gesellschaft vor solchen Taten schützen zu können.
Der Anschlag in Halle im Oktober 2019 zog nach sich zahlreiche Äußerungen, die als ein großer Aufschrei gewertet wurden. Leute zeigten sich erstaunt über die mörderische Dimension dieses Anschlags. Es gab Forderungen, aber auch ganz konkrete, die zum Beispiel hingingen auf die Stärkung von Bildungsarbeit. Solidarität gegen Antisemitismus. Als Referent der Amadeo Antonio Stiftung, die sich ja auch in diesem Bereich sehr aktiv zeigt, was ist denn da passiert seit dem Anschlag in Halle?
Naja gut, ich meine, wir haben in Deutschland eine ganz gute Ausstattung an Förderprogrammen, die Bildungsarbeit auch gegen Antisemitismus ermöglichen. Wir haben eine ganz gute aufgestellte Landschaft, auch an AkteurInnen, jetzt nicht nur der Amadeo Antonio Stiftung, die dazu auch kundig sind. Gleichzeitig stellen wir aber immer wieder fest, wenn wir beispielsweise Seminare, Workshops machen, es ist in Deutschland immer noch so, dass Antisemitismus in der Regel simpel übersetzt wird mit, ich sag mal, der Diskriminierung von Jüdinnen und Juden. Aber wenn man sich jetzt die Ideologie zum Beispiel von diesen Terrortaten anschaut, sieht man ja, dass es dort eigentlich um einen anderen Kern hauptsächlich geht. Und das ist die Annahme einer sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Und das ist tatsächlich auch keine neue Form des Antisemitismus, sondern es ist eigentlich auch die Form des Antisemitismus, die Menschen schon immer in ihren Bann gezogen hat, zum Beispiel auch in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr versuchen zu fördern und wo wir uns auch wünschen würden, dass da entsprechend auch der Blick drauf gelenkt wird, dass die Verschiedenheit und die verschiedenen Facetten von Antisemitismus stärker beleuchtet werden. Nicht nur dieser historische Blick, der total wichtig ist, ich sage nur Gedenkstättenarbeit und so weiter, aber auch, dass man sich anguckt, dass es sozusagen für den Antisemitismus noch nicht mal eine jüdische Familie oder eine jüdische Person in der Nachbarschaft braucht. Ich kann Antisemit sein, ohne dass ich jemals Kontakt zu einem Juden oder einer Jüdin gehabt habe. Deswegen ja die kritische Theorie auch beim Antisemitismus von einer Massenpsychose gesprochen hat. Und wenn ich eine Massenpsychose kurieren will, dann muss ich mit der ganzen Gesellschaft arbeiten und nicht ausschließlich mit ein paar wenigen, die vielleicht sich extrem radikalisiert haben, wie der Täter in Halle. Und das wäre auch die Forderung, dass wir Antisemitismus als etwas begreifen, mit dem sich die gesamte Gesellschaft auseinandersetzen muss.
Daran anschließend vielleicht nochmal die Frage, wenn Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu begreifen ist, welche Forderungen gibt es von Seiten der Amadeo Antonio Stiftung, die eben die Aufarbeitung auch des Anschlags in Halle betreffen?
Also zum einen ist uns immer ganz wichtig, diese Zusammenarbeit mit der jüdischen Community, dass wir nicht erst anfangen, Vorschläge zu machen, Tipps zu machen, sondern dass wir auch zum Beispiel die jüdischen Gemeinden fragen, was brauchen sie jetzt, welche Bedürfnisse haben sie, was machen sie auch schon, wie kann man sie unterstützen. Das wird in der Regel ja auch ganz gut praktiziert, aber ganz häufig erleben wir trotzdem auch noch, dass man aneinander vorbeiredet. Und das Zweite, was uns wirklich wichtig ist, ist, dass man auch neben dem, was ich eben gerade gesagt habe, Blick auf diese Verschwörungskomponente des Antisemitismus, dass man natürlich auch die Verzahnung dieser verschiedenen Ideologiefelder sieht und insgesamt Arbeit für Demokratie, Arbeit für demokratische Werte, für auch zum Beispiel eine Kritik an Gesellschaft, die eben nicht antisemitisch, nicht rassistisch ist. Und das ist etwas, wo man wirklich alle AkteurInnen ansprechen muss, die überhaupt Bildungsarbeit machen und wo wir uns wünschen, dass man sich in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr als heute an den Tisch zusammensetzt und überlegt, was können gute Konzepte sein, was sind gute Strategien, dass man da auch wirklich das Problem als Akteursebene begreift, dass es eben nicht geht, dass jeder alleine das bearbeitet, sondern dass man es nur zusammen machen kann.